Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Wenn wir an Krebsfolgen denken, denken wir zuerst an Fatigue, Schmerzen oder körperliche Einschränkungen. Aber was ist eigentlich, wenn plötzlich Dinge betroffen sind, die wir jeden Tag ganz selbstverständlich tun? Sprechen, essen oder schlucken? Gerade nach Tumoren im Hals-, Mund- oder Gesichtsbereich stehen viele Betroffenen vor ganz neuen Herausforderungen. Essen fühlt sich anders an, die Stimme klingt verändert, manche Worte fallen schwerer oder das Schlucken macht Angst. Dinge, über die man vorher wahrscheinlich nie nachgedacht hätte. Genau darüber sprechen wir heute und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und zu Gast habe ich heute gleich zwei Expertinnen, Andrea Horseling und Mara Valenta Dietz. Beide sind Logopädinnen und begleiten seit vielen Jahren Patientinnen und Patienten in unserer Hammklinik Bellevue in Bad Sodensalmünster. Ihr Schwerpunkt liegt in der Klinik, vor allem auf der Begleitung von HNO-onkologischen Patientinnen und Patienten. Außerhalb der Klinik sind beide außerdem in Andreas Praxis für Logopädie und Lerntherapie in Bad Sodensalmünster beschäftigt. Dort arbeiten sie unter anderem mit unterstützter Kommunikation und begleiten betroffene Kinder sowie deren Familien. War jetzt eine lange Vorstellung, aber jetzt mache ich es kurz. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
Hallo, guten Morgen. Ja, hallo.
Geht's euch gut?
Ja, sehr gut.
Mara lacht auch.
Ja, danke, mir auch.
Seid ihr ein bisschen aufgeregt? Das ist euer erster Podcast heute, ne?
Premiere.
Ja. Mhm.
Aber ich bin ganz zuversichtlich, wir haben ja heute zwei Sprachexpertinnen dabei. Also, was soll schon schief gehen? Und um euch vielleicht ein bisschen die Aufregung zu nehmen, habe ich ja wie immer drei kleine Fragen so zum Warmwerden dabei und damit unsere Hörerinnen und Hörer euch ein bisschen besser kennenlernen, weil ja nicht alle unserer Patientinnen und Patienten in den Hammkliniken sind ja auf euch gestoßen während ihrer Reha. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, eine kleine Nische, mit der wir uns heute beschäftigen, die aber auch nicht vernachlässigt werden soll. Deswegen freue ich mich riesig, dass ihr da seid. Und habt ihr Lust, meine drei kleinen Fragen zu Beginn zu beantworten?
Auf jeden Fall, wir hätten ja auch keine andere Wahl.
Das stimmt. Okay, erste Frage. Was macht ihr als erstes, wenn ihr von einem Arbeitstag nach Hause kommt?
Also meistens ist es so bei mir, dass ich meine Kinder abhole irgendwo.
Irgendwo?
Ja, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe zwei Kinder und ja, die eine muss halt meistens am Bahnhof abgeholt werden und die andere möglicherweise bei irgendeiner Freundin oder ja, wo auch immer. Tatsächlich bin ich erstmal im Fahrdienst unterwegs.
Herrlich.
Und Mama, Mara, Taxi. Ist
bei dir?
Ja, bei mir wartet die Rasselbande meistens auch zu Hause. Ja, ich habe jetzt aber gerade überlegt, was ich tatsächlich so als erstes mache. Und das ist, glaube ich, wirklich immer die Kleidung zu wechseln.
Echt?
Also, ja.
So typisch mit Jogginghose?
Ja, im Winter ja. Jetzt im Sommer halt irgendwie was Kurzes, Bequemes. Aber ich glaube, ich ziehe mich echt tatsächlich als erstes um, wenn ich nach Hause komme.
Sehr gut. Und wir bleiben beim schönen Wetter heute. Wohin ging denn euer letzter Urlaub?
Da starte ich doch mal. Ich komme nämlich gerade frisch aus dem Urlaub.
Echt?
Wir kommen aus Fehmarn. Wir waren jetzt die letzte Woche mit der ganzen Familie auf Fehmarn. War richtig schön, ja.
Hat das Wetter gepasst?
Hat gepasst. Ich bin noch frisch erholt, würde ich sagen.
Sehr gut. Du hast auch Farbe bekommen, glaube ich, oder?
Ja. Oh.
Und Andrea, bist du auch so kurz aus dem Urlaub zurück oder ist das schon ein bisschen länger her?
Schon ein bisschen länger her. Ich habe meinen Urlaub noch vor mir und das letzte Mal waren wir auf Torre del Mar. Es ist in Spanien. Meine große Tochter, die 16-Jährige, hat da einen Austausch gemacht und hat uns überredet zu fliegen. Und tatsächlich waren wir dann das erste Mal in Spanien und haben dort das Leben dieser Austauschpartnerin kennengelernt. Und die besucht uns jetzt am 1. Juli. Da freuen wir uns mit der ganzen Familie.
Das ist ja schön. Das ist cool. Ja, Toll. Das ging schnell. Und die allerletzte Frage, auch ganz einfach. Was ist euer Lieblingstier?
Oha.
Geht doch nicht so einfach.
Doch, doch. Ich würde sagen, unsere Hasen, Brownie und Grace.
Oh, sind das Hasen?
Die Corona-Hasen.
Kaninchen?
Ja, Kaninchen, das sind die Corona-Hasen, sage ich immer. Wir haben also in der Corona-Zeit haben wir Hasen bekommen. Sonst hätten wir wahrscheinlich nie Hasen bekommen.
Aber umso schöner, wenn sie jetzt sogar deine Lieblingstiere sind. Guck mal.
Das ist der Wahnsinn. Jeden Morgen muss ich sie erst mal streicheln, auch wenn noch so wenig Zeit ist. Das ist der Wahnsinn, wie ich, dass ich Liebe zu einem Tier so entwickeln kann. Das hätte ich nie gedacht. Ich hatte immer nur einen Goldfisch und der hat nie so lange gelebt. Ich durfte nie Tiere haben und ja, jetzt haben wir Hasen. Die gehören mit zu unserer Familie mittlerweile.
Meine Schwester und ich hatten auch immer Hasen als Haustiere. Das war auch das erste Mal so ein bisschen Verantwortung übernehmen. War nicht so viel Verantwortung wie für einen Hund oder eine Katze, aber so auf so einen Hasen konnte sich die Familie dann einigen damals.
Ja.
Und ja, genau so war es bei uns auch tatsächlich. Ja? Okay. Bei dir, Cindy. Meine Schwester und ich hatten auch schon früh und lange dann immer Kaninchen und irgendwie haben die mich jetzt auch begleitet. Wir haben jetzt auch hier wieder in der Familie Kaninchen, deswegen würde ich schon auch sagen, das ist so, ja, irgendwie mein Herzenstier, aber unter anderem auch noch die Pferde. Ich habe ja lange auch Reittherapie in der Praxis angeboten, vor meiner Elternzeit, also ja, Pferde sind irgendwie auch schon lange immer so meine Begleiter, deswegen würde ich mich auf die zwei,
sehr schön,
für die zwei Tiere entscheiden.
Das klingt gut und das war jetzt echt einfach, oder? Jetzt ist man so ein bisschen eingegroovt.
Das stimmt.
Und dann können wir jetzt auch so ein bisschen ins Thema reinstarten. Vielleicht erstmal so ein bisschen grundsätzlich. Viele verbinden Logopädie nur in Anführungsstrichen imaginär mit Sprachproblemen, zum Beispiel bei der Entwicklung von Kindern. Aber was genau macht eine Logopädin eigentlich sonst alles so? Was umfasst euer Beruf? Ich habe jetzt gerade eben schon Pferdereittherapie gehört. Gehört das auch zum Alltag einer Logopädin?
Naja, es ist schon so eine kleine Besonderheit, würde ich sagen. Ich habe, als ich dann in der Praxis schon gearbeitet habe, die Zusatzausbildung zur Reittherapeutin noch gemacht. Und ja, Reittherapeuten können alle Menschen eigentlich begleiten. Bei mir hat es sich dann halt ergeben, weil ich eben schon als Logopädin auch gearbeitet habe, da besonders dann nochmal mit Kindern speziell zu arbeiten, die vielleicht schon sehr lange zur Therapie kommen und die in der Praxis vielleicht nicht mehr so die Motivation haben, einfach dann nochmal ein Tier auch als Anreiz zu haben. Also da konnte man einfach dann nochmal anders rangehen. Genau, aber ansonsten würde ich jetzt zusammenfassend sagen, arbeiten Logopäden, Logopädinnen mit den Schwerpunkten Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken. Das sind so unsere großen vier Themen quasi.
Und ein kleineres wäre dann tatsächlich auch noch Hören. Ne?
Mhm. Ja, stimmt. Ja, klar. Ja. Hat ja irgendwie auch miteinander zu tun.
Ja, es gibt auch wirklich also Kinder, die eine Höreinschränkung haben, die dann so ein sogenanntes Cochlea-Implant bekommen. Das ist so ein Teil, was man hinter das Ohr setzt. Ne? Das ist auch, es ist selten, aber auf jeden Fall gehört es auch mit zu unserem Gebiet.
Und ist das schon so, dass es vor allen Dingen Kinder sind?
In der freien Praxis ja, aber bei uns jetzt speziell in der Praxis, dadurch, dass wir vernetzt sind mit Reha-Kliniken, ist das bei uns sehr durchmischt, würde ich sagen, Mara, oder? Wie siehst du das?
Ja, als die Seniorenheime noch präsenter waren, waren wir da auch viel tätig.
Vor Corona war es tatsächlich auch nochmal anders. Es hat sich nach Corona so ein bisschen das Feld auch verändert, interessanterweise. Mhm. Ja. Aber die Hamm-Kliniken sind uns treu geblieben und wir ihnen auch.
Du sagst schon das richtige Stichwort, die Hamm-Kliniken, weil ich habe jetzt eben noch gedacht, ja, viele Kinder. Wie passt das jetzt zusammen? Wir sind ja heute wieder bei Hammerstark, bei unserem Krebs-Podcast. Also schauen wir jetzt ein bisschen konkreter auch auf die Onkologie. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ihr Patientinnen und Patienten nach Tumoren im Hals-, Mund- oder Gesichtsbereich unterstützt. Mit welchen Beschwerden oder Einschränkungen kommen diese Patienten am häufigsten auf euch zu? Ihr habt jetzt schon mal diese großen vier Felder gesagt. Kannst du sie nochmal zusammenfassen, Mara?
Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken.
Und genau das ist es auch, was unsere Patienten beschäftigt, womit ihr euch mit unseren Patienten beschäftigt?
Ja, hauptsächlich geht es da wirklich um Schlucken, um das Wiedererlangen von allen Fähigkeiten, die dazugehören, dass ich eben den Alltag bewältigen kann, indem ich tatsächlich sowas mache wie Essen. Ne? Mhm. Also das ist ja wirklich sowas ganz Wichtiges in dem Bereich. Und da ist oft das Thema halt die Mundtrockenheit. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema im Bellevue. Ne?
Genau, die Mundtrockenheit als Bestrahlungsfolge, der fehlende Speichel und ja, damit einhergehend dann auch der fehlende Geschmack. Mhm. Und das ist tatsächlich so das Hauptproblem oder das Hauptanliegen, mit dem die Patienten dann ja auf uns zukommen und sich da Unterstützung wünschen.
Und auch die Kaukraft, ne? Dadurch, dass Patienten Schmerzen mitunter im Mund hatten, aufgrund der Bestrahlung, manchmal entzündet sich da was oder es bildet sich auch mal ein Pilz oder so, dann kann es tatsächlich sein, dass man wirklich versucht, den Mund relativ wenig zu bewegen. Und aufgrund der Schmerzen, das ist eine ganz normale Folge eigentlich, ne, dann in so eine Schonhaltung reinzugehen, damit baut sich Muskulatur ab und die können wir wieder aufbauen. Und das ist halt eigentlich das Schöne. Oft haben wir Patienten mit Zungenkrebs und viele haben dann so das Gefühl, ah, meine Zunge ist betroffen. Aber eigentlich ist die Zunge in unserem Fall dann oder in diesem Fall die starke, weil es ist ein Muskel und den können wir wieder trainieren. Und ich glaube, das wissen ganz viele nicht, dass eigentlich das der größte Schatz ist, dass diese Zunge trainiert werden kann und damit eben auch das Sprechen und das Schlucken wieder besser werden kann, auf jeden Fall. Ja, das ist was wir immer gerne auch mitgeben. Ja.
Absolut. Ich finde es auch gut, dass wir zum Anfang schon mal so reinsteigen. Es ist ja schon eher ein hartes Thema, weil es einfach einen Bereich betrifft, der eigentlich selbstverständlich ist für uns alle. Sprechen, Schlucken. Jetzt hast du eben was Interessantes gesagt, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, Mara. Mundtrockenheit führt dazu, dass man weniger schmeckt. Ich dachte, das hat irgendwie was immer mit der Nase zu tun, wenn man nicht riechen kann, dass man da dann der Geschmackssinn beeinträchtigt ist. Ist das wirklich so?
Also viele berichten auch davon, dass der Geschmack, der Geruch eingeschränkt ist. Das kommt schon auch mit dazu. Prinzipiell hängt es damit zusammen, dass die gesamte Schleimhaut im Nasen- und Rachenbereich durch die Bestrahlung sehr beschädigt ist, demnach auch ausgetrocknet ist und die Speicheldrüsen demnach weniger produzieren. Und Speichel ist auch Geschmacksträger in dem Moment. Also wenn da einfach wenig Speichel da ist, kann auch der Geschmack schlechter weitergeleitet werden sozusagen. Geruch und Geschmack, das ist nicht immer zusammen ein Problem, würde ich sagen. Es kommt dann auch drauf an, wo wurde bestrahlt, wie oft wurde bestrahlt. Ja, aber eigentlich ist schon häufig Speichel und Geschmack in Kombination betroffen. Natürlich dann für die Patienten eine Doppelbelastung, weil zum einen das Essen nicht schmeckt oder nach nichts schmeckt, ne? Und dann eigentlich auch so dieser Schluckvorgang, der Kauprozess erschwert ist, so dass es eigentlich ja in dem Moment für die Patienten wenig Anreiz gibt, überhaupt zu essen.
Dann ist es häufig so, dass dieser Geschmack so verändert ist, dass viele Dinge berichten, die Patienten entweder nach Pappe tatsächlich schmeckt oder nach Eisen, oder aber die Patienten anfangen zu essen und nach ein paar Schlucken geht der Geschmack wieder weg. Man denkt, ah, jetzt ist er wieder da, dann geht er wieder weg. So. Und manchmal ist es auch so, dass Dinge auf einmal ganz anders schmecken. Viele sagen, oh, ich habe immer so Schokolade geliebt, so, ne? Und dann sagen die, das schmeckt jetzt irgendwie nach Salz. Also es ist auch eine Veränderung irgendwie da. Und viele sind total überrascht darüber, aber das ist wirklich ein Großteil der Patienten, der tatsächlich sowas rückmeldet. Also dass man einfach auch weiß, okay, darüber komme ich auch häufig wieder in das normale Schmecken. Also man merkt schon, wenn da irgendwas ist, dass sich da was auch verändert. Ja, der Geschmack verändert sich immer. Und Patienten sagen wirklich immer, so ein Jahr nach dem letzten Tag deiner Bestrahlung weißt du eigentlich erst, wo du stehst. Das ist so ein Thema, dass man eben tatsächlich in diesem Bereich wissen muss, dass das ein bisschen Geduld braucht. Das ist das Wort, was wir eigentlich nicht nennen wollten. Deshalb sagen wir einfach, die Langsamkeit muss entdeckt werden. Und es ist tatsächlich so, dass eben nach diesem Jahr dann die Heilungskurve nicht aufhört. Ja, das geht immer noch weiter.
Ihr habt jetzt ganz viel den Begriff Bestrahlung genannt. Sind es denn hauptsächlich bei euch Bestrahlungspatienten, die ihr begleitet während der Reha, oder sind es auch Chemopatienten, Patienten nach einer Operation oder nach einer antihormonellen Therapie? Wie würdet ihr das einschätzen? Wer sind eure Hauptklienten bei uns?
Ja, meistens ist es tatsächlich Bestrahlung und Chemo, würde ich sagen, Mara, oder? Was denkst du?
Plus Operation. Genau. Die meisten sind wirklich operiert plus bestrahlt. Und ich glaube, das macht die größten Einschränkungen tatsächlich. Ich habe schon den Eindruck, dass Patienten, die nur operiert wurden, häufig schneller wieder in den Alltag zurückfinden. Weil da, also ich würde schon sagen, dass die Bestrahlungsfolgen der größte Einschnitt sind.
Stärker als die Chemo, denke ich auch auf jeden Fall. Das ist das, was rückgemeldet wird. Und häufig ist auch so ein kleiner Überraschungseffekt für die Patienten. Ja, nach der OP, da konnte ich schon wieder essen. Da war alles gut. Und warum ist das jetzt schlechter geworden, ne? Oder manchmal ist die Bestrahlung schon 6 Wochen vorbei und dann kommen die Patienten zu uns in die Reha und dann beginnen eigentlich erst die Folgen, ne? Und es wird manchmal erst so ein bisschen schlechter statt besser. Man geht ja eigentlich in eine Reha, dass so diese Kurve der Verbesserung nach oben geht. Und im HNO-Bereich ist das wirklich so, dass das eher wie so eine Welle ist. Es wird immer mal besser und mal schlechter. Und dann denkt man, oh, wann hört das denn auf? Und dann, ja, irgendwann wird es wieder besser. Aber es ist so, es ist häufig, nicht immer, aber es ist häufig so keine stetige Kurve nach oben, sondern wirklich eine Wellenbewegung. Auch was das Psychische oft angeht, weil mit Schlucken und Stimme geht ja häufig auch Persönlichkeit einher. Und das ist einfach was, da kommt im Nachhinein eigentlich erst, wird alles aufgearbeitet, und das ist häufig eben in der Zeit, in der die Patienten hier in der Reha sind, wo sie da von unseren Kollegen dann auch aus der Psychologie, aus der Psychotherapie auch gut unterstützt werden können.
Glaubst du, das ist deshalb auch in dieser Wellenform oder in dieser Verzögerung, weil es mit der Psyche zu tun hat und die Patienten vielleicht während der Akuttherapie in diesem Hauptsache der Krebs wird besiegt Modus sind, oder hat das andere Auswirkungen im HNO-Bereich, dass sich diese Auswirkungen der Therapie ein bisschen verzögern?
Ich glaube nicht, dass es psychisch ist. Ich glaube wirklich, es ist wirklich eine ganz normale Folge, dass das erst im Nachhinein einsetzt. Aber da müsste man mal einen Arzt fragen.
Vielleicht auch eine Kombination schon aus beidem. Ich erlebe es häufig so, dass Wiederholer zum Beispiel dann sagen, sie sind jetzt bei der zweiten Reha viel aufnahmefähiger. Es kommen irgendwie ganz andere Themen dann an, als vielleicht bei der ersten Reha. Und das kann durchaus damit zusammenhängen, dass vielleicht da noch dieser Gedankenprozess stattfindet. Ich muss jetzt erstmal da überhaupt diese Behandlung überstehen, aber durchaus die Bestrahlungsfolgen, die Operationsfolgen da noch so frisch sind, dass die Einschränkungen einfach sehr stark sind.
Ich finde jetzt, ihr habt auch gesagt, mit Schlucken. Schlucken ist so das, wo ich am ehesten denke, das ist doch total selbstverständlich. Das macht man ja absolut unterbewusst, dass man schluckt. Wenn wir jetzt sprechen, dann bildet sich Speichel, den schlucken wir runter. Man räuspert sich mal. Aber wenn das jetzt eben nicht mehr richtig funktioniert, woher merke ich denn als Betroffene, dass hier ein Behandlungsbedarf besteht? Weil verschlucken tun wir uns vielleicht alle mal, oder vielleicht haben wir auch alle mal irgendwie einen kratzigen Hals oder einen trockenen Mund. Wo merke ich denn, jetzt müsste ich vielleicht doch mal die Logopädie in Anspruch nehmen?
Also das merkt man eigentlich sofort. Okay. Die Mundtrockenheit ist, glaube ich, das, was am massivsten ist. Wenn die Mundtrockenheit nur nachts ist und tagsüber weniger, dann wird das von den Patienten nicht als so große Einschränkung empfunden, aber schon auch, ne? Also dass viele berichten dann, dass eben die Zunge wie Patex oben an den Gaumen angeklebt ist am Morgen, ne? Und sobald du sprichst und hast keinen Speichel im Mund, merkst du, dass auch das Sprechen schwerer fällt, weil die Buchstaben, die am Gaumen gebildet werden, wie L, N oder D oder T, da merkst du sofort eine Veränderung. Und deshalb, also ich denke, die Mundtrockenheit ist so das, was das Schlucken natürlich einschränkt, weil die Schleimhaut so ausgetrocknet ist, dass das Essen natürlich auch nicht so leicht runterflutscht. Und am Ende ist es ja so, bevor du schluckst, musst du eine Bolusbildung haben. Das heißt, du kaust dein Essen und dann irgendwann ist das so eingespeichelt, dass du es in der Mitte der Zunge tatsächlich sammelst und dann abschluckst. Und dieses in der Mitte der Zunge sammeln ist entweder aufgrund der OP eine Besonderheit oder schon schwieriger. Und wenn ich natürlich keinen Speichel habe, kann ich das auch nicht als Masse zusammennehmen. Und deshalb fällt das sehr, sehr schnell auf, ob das für mich ein Thema ist oder nicht tatsächlich, ja.
Genau, es fühlt sich für diese Patienten an, als würde das Essen im Mund kleben, ne? Oder es sammelt sich eben an Bereichen, wo die Zunge vielleicht gar nicht hinkommt, um es dann zu sammeln. Und ja, sie sagen dann, es bleibt stecken oder es rutscht erst gar nicht.
Wir müssen dann immer viel trinken und Soße dazu nehmen und dann geht das auch häufig. Und bei uns lernen sie dann eben, die Zungenruhelage einzunehmen. Die ist oben am Gaumen hinter den Zähnen an der sogenannten Papilla incisiva. Ab da beginnt tatsächlich der Schluckprozess und das ist häufig etwas, was die Zungen tatsächlich, sage ich jetzt mal so, vergessen, aufgrund dessen, dass einfach manchmal der Schmerz so groß ist, dass die Zunge beim Zuhören gar nicht mehr oben am Gaumen ist, um den Kiefer in der Kieferschwebe zu halten. Das ist nämlich die eigentliche Aufgabe der Zunge dort oben, sondern die schwebt halt im Mund oder die wird unten hingelegt, ne, weil ich einfach dem Schmerz entgehen möchte. Oder wenn die Zunge oben liegt, merke ich ja, oh, ich habe Mundtrockenheit. Wenn die unten ist und schwebt, dann merke ich das gar nicht so. Also die Folge, warum das gemacht wird, ist schon irgendwie klar. Und das Erste, was die Patienten wirklich bei uns, glaube ich, mitnehmen, ist eine Anatomie und Physiologie, sprich einen Ablauf zu erfahren, wie denn das normale Schlucken eigentlich funktioniert. Also das ist auf jeden Fall Therapieinhalt, denn wenn ich weiß, wie was funktioniert und das dann mit mir selber abgleichen kann, wie schlucke ich denn, das kriegen die Patienten dann auch als Aufgabe mit, dann können die das auch verändern. Ja, und das ist halt einfach schön, wenn ich weiß, wie was eigentlich richtig geht, dann kann ich das, wie ich es mache, tatsächlich auch tun und verändern. Da machen wir schon sehr verrückte Übungen teilweise.
Also ich habe jetzt gerade eben schon mitgemacht. Ich habe mal überlegt, also ich habe mal geguckt, wo meine Zunge ist. Mhm. Aber sie war tatsächlich hinter den Zähnen. Und witzig, darauf achtet man ja gar nicht. Aber das ist genau das, was du sagst. Wenn man einmal darauf achtet oder weiß, wie etwas funktioniert, dann kann man natürlich auch darauf achten, ob man es richtig macht. Spannend. Wir können auch gerne noch ein paar Zungenübungen machen.
Tatsächlich wäre das vielleicht wirklich eine Überlegung, weil dann könnte man wirklich den Patienten ein paar Übungen schon mit an die Hand geben. Denn uns geht es wirklich darum, Selbsthilfe im Alltag. Das ist ganz wichtig, ne? Weil man kriegt auch wirklich schwer Logopäden zu Hause, die sich mit Onkologie auskennen in dem Bereich. Das ist auch ganz klar, weil es einfach nur ein kleiner Patientenkreis ist von unseren Patienten. Wir sind da jetzt drauf spezialisiert, zufälligerweise, weil ich die Praxis hier in Bad Münster habe und ich das jetzt einfach, ich glaube, seit 2006 schon mache. Aber tatsächlich ist es so, dass man normalerweise in der Praxis natürlich viel weniger Patienten mit diesen Störungsbildern hat. Und ja, deshalb ist es für uns immer ganz wichtig, dass die Patienten mit einem guten Know-how rausgehen und so ein kleines Übungsprogramm haben, dass sie sich auch selber helfen können und in den Zeiten, in denen sie eben auf einen Therapieplatz zum Beispiel warten, einfach nicht im Regen stehen, sondern sich selbst helfen können.
Wenn man sich dann verschluckt durch zum Beispiel Mundtrockenheit oder dass man eben die Sachen, also das Essen nicht ordentlich runtergeschluckt bekommt. Ich selbst habe mich auch schon richtig, richtig oft verschluckt. Und ich finde, nachdem ich mich einmal wirklich stark verschluckt hat, hat man da auch so ein bisschen Angst davor. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Patient und muss bei jeder Mahlzeit diese Unsicherheit und diese Angst haben, mich zu verschlucken, welche Rolle spielt das denn im Alltag? Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht einfach weniger esse oder dann eben nur noch Suppe esse und dann Angst hätte, mich jedes Mal wieder zu verschlucken. Ist das so bei unseren Patienten? Und was könnt ihr da machen? Du hast gerade eben schon das Wort Soße genannt.
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich so. Die Angst, sich zu verschlucken, hält mich oder hält die Patienten häufig vom Essen ab. Deshalb ist es so wichtig, dass sie anatomisch wissen, wie das abläuft. Unsere Ernährungsberaterin haben in der Klinik da auch einen kleinen Film zu, den die dort zeigen können, weil wir das in der Logo nicht machen können. Und das ist häufig auch ganz hilfreich, dass die Patienten wissen, wie das vor sich geht. Genau.
Genau, und ich denke auch, es kommt eben drauf an, wo saß der Tumor. Wenn es jetzt ein Tumor im Kehlkopfbereich zum Beispiel war, kann es natürlich sein, dass auch da die Anatomie so verändert ist, dass es für eine Zeit lang wirklich auch nur schwer möglich ist zu schlucken. Und wünschenswert wäre, wenn die Patienten alle eine Schluckdiagnostik gemacht haben, wenn sie zu uns kommen. Also das ist ja so ein bildgebendes Verfahren, wo dann eben geschaut werden kann, was passiert wirklich im Kehlkopf, im Hals beim Schlucken, ne? Geht wirklich alles die Speiseröhre entlang oder landet doch tatsächlich was in der Luftröhre, was ein Husten, ein Würgen, ein Räuspern vielleicht dann auslösen würde. Und das kann dann tatsächlich schon dazu führen, dass entweder erstmal gewisse Konsistenzen gemieden werden müssen, also feste Sachen zum Beispiel, krümelige Sachen, Reis zum Beispiel, da sagen ganz viele, das geht nicht, da verschlucke ich mich. Ja, und unser Ziel ist dann zum Beispiel auch da kompensatorische Schlucktechniken zu erarbeiten, um die Muskeln da vielleicht wieder anders zu stärken oder auch zu schauen, dass die Konsistenzen dann nach und nach wieder gesteigert werden können.
Was bedeutet kompensatorisch?
Das sind, ja, da gibt es verschiedene Schlucktechniken sozusagen, die einen Bereich im Kehlkopf vielleicht aussparen bzw. umgehen oder mit mehr Kraft zu schlucken, als wir das vielleicht im Alltag machen. Die Zunge länger an den Gaumen zu halten, um da den Kehlkopf länger oben zu halten, auch dass er sich nicht so schnell öffnet, damit wieder was in die, damit alles auch wirklich in der Speiseröhre ankommt.
Wir haben da so einen Kehldeckel auf dem Kehlkopf und der geht halt runter, wenn der Kehlkopf hochgeht. Und dementsprechend versuchen wir immer, einen Kehlkopfhochstand quasi erstmal für den Moment zu erzeugen, um die Muskulatur dahingehend zu stärken. Wenn man die Hand an den Hals hält und mal schluckt, dann merkt man, der Kehlkopf, der geht da hoch und runter.
Stimmt.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel bestrahlt bin, dann kann das sein, dass der Hals total hart ist. Und dann geht das natürlich nicht mehr so schnell. Und dann kann das sein, dass die Schutzfunktion, dass dieser Kehldeckel sich schließt, zwar noch vorhanden ist, aber vielleicht der Kehldeckel zu langsam zugeht und dann kann das Wasser natürlich von oben da reinflutschen. Und dann verschlucken sich die Patienten ganz häufig am Anfang sogar auch noch mehr, weil halt da noch alles so geschwollen ist, dass der Kehlkopf zu langsam arbeiten kann. Und wir versuchen, den Kehlkopf wieder fitter zu machen mit Übung und kräftiger die Kehlkopfaufhängung und Muskulatur auch zu machen. Das kann man eben mit speziellen Übungen machen.
Wenn wir jetzt mal abseits vom Schlucken gehen, ist ja auch, du hattest es ja gesagt, Mara, jetzt weiß ich es, Sprache und Sprechen und die Stimme auch noch wichtig. Das ist ja auch wieder ein Thema, was ja auch irgendwie emotional belastet, die Stimme. Manche sprechen plötzlich heiser, manche leiser und manche einfach ganz anders als früher. Wie emotional ist denn dieser Verlust der eigenen Stimme und was macht das mit den Patientinnen und Patienten bei euch?
Ja, wir sagen so gerne, Stimme ist Stimmung, ne? Also wir hören jemandem über die Stimme an, wie geht's ihm, ist er fröhlich, ist er traurig, ist er glücklich, und das geht mitunter natürlich auch verloren irgendwie, ne? Dann halten sich viele auch zurück, weil sie einfach merken oder wissen, meine Stimme ist nicht mehr so verlässlich. Ich möchte an einem Gespräch teilnehmen und meine Stimme kommt irgendwie gar nicht raus. Was ja irgendwie auch mit der Persönlichkeit zusammenhängt, ne? Wie schränke ich mich da ein? Bin ich noch so kommunikationsfreudig, wie ich das vielleicht vorher war? Oder nehme ich mich jetzt echt häufiger zurück, weil die Stimme zum einen nicht mehr so lange belastbar ist? Oder ja, viele sich einfach mit dem neuen Stimmklang nicht identifizieren können. Wiederum auch große Auswirkungen auf den Berufsalltag hat. Viele Patienten brauchen die Stimme natürlich auch im Beruf, sodass es da wieder Einschränkungen dann gibt. Also das ist schon relativ weitreichend.
Dementsprechend ist es da auch wichtig, dass Sie auch da ein Stimmübungsprogramm von uns mit nach Hause bekommen, dass Sie da tatsächlich wieder über Stimmkräftigung Ihre Stimme auch selbst kräftigen können, ne? Und dass die Stimme wieder verlässlicher wird. Stimme ist halt einfach auch Persönlichkeit, ne? Und klar belastet einen das oder kratzt das auch am Ego, ne? Menschen werden an ihrer Stimme erkannt. Und wenn die Stimme jetzt anders ist, dann reagieren andere Menschen darauf. Und es ist wirklich sowas, dass die Patienten ja wirklich ganz unterschiedlich damit umgehen, kann man wirklich sagen, ne? Die einen sagen, ja, ich halte mich zum Beispiel im Speisesaal, wenn da ein großer Lärmpegel ist, einfach zurück. Andere sagen, ja, ich gehe dann raus und bespreche mich. Also es ist so unterschiedlich, wie die Menschen sind, wie man damit umgeht tatsächlich, ja.
Genau, es gibt ja dann neben den Patienten, die jetzt Mundtrockenheit haben und deshalb Probleme beim Schlucken haben, habe ich bei uns in der Klinik ja auch schon Patienten gesehen, die quasi eine Kanüle im Hals haben. Das sieht aus wie so ein kleines Löchlein. Wie kann man den Patienten helfen bei euch in der Logopädie?
Also da muss man einmal unterscheiden. Also einmal gibt es die Patienten, die eine Trachealkanüle haben. Die haben ihren Kehlkopf noch. Und dann gibt es die kehlkopflosen Patienten. Die haben da auch ein Loch, aber da ist die Vorgehensweise eine komplett andere. Also bei den Trachealkanülen-Patienten ist es so, dass die Trachealkanüle meistens oder eigentlich doch fast immer nur vorübergehend gelegt wird, weil es hinten im Hals zu eng ist und der Patient einfach nicht genügend Luft bekommen kann. Dann wird quasi ein Loch in die Trachea gemacht, da wird eine Trachealkanüle reingesetzt, sodass der Patient uneingeschränkt immer ohne Probleme zur Luft kommt. Und dann ist es egal, wie eng das Ganze da hinten wird, durch eine Bestrahlung oder durch eine OP, der Patient kann immer gut atmen. Das Thema, was da wirklich groß ist, ist, dass die Lunge und die Schleimhaut ganz massiv mit Schleim reagiert, mit Schleimbildung. Und deshalb müssen die Patienten immer husten. Und das ist vielen halt sehr unangenehm, auch gerade im Speisesaal dann so vor anderen zu husten. Seit Corona ist Husten sowieso ja irgendwie nicht so angesehen, ja. Aber gerade die Logopäden sagen immer, immer schön husten, weil der Husten natürlich ein Reinigungsprozess ist, nichts anderes. Und auch das Würgen, das ist eine Schutzfunktion und eine Reinigungsfunktion, die ganz, 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 ganz wichtig ist. Und die Patienten, die verschleimt sind, die können einmal den Schleim loswerden, indem sie sich selber absaugen. Dann macht man dann quasi in die Trachealkanüle einen Schlauch rein und saugt sich ab. Wir präferieren aber, dass da schön gehustet wird, weil die Muskulatur aufrechterhalten wird durch das Husten. Und das Absaugen reizt wiederum auch die Lungen. Husten ist natürlicher. Deshalb ermutigen wir die Patienten immer zu husten. Genau.
Genau, da würde ich gerade noch kurz ergänzen, dass der Schleim oft aber auch ein großer Faktor ist, der das Schlucken wiederum dann erschwert. Ne? Also das fühlt sich für die Patienten oft so zäh an, dass sie es kaum abschlucken können. Ja, es manchmal aber auch nicht abhusten geht. Also das einfach ein großer, großer Störfaktor ist, der sowohl Sprechen als auch das Schlucken, Essen erschwert.
Da wird häufig eine PEG-Sonde gelegt. Das hatten wir hier noch gar nicht angesprochen. Das ist tatsächlich, wenn hinten im Hals alles so geschwollen ist und das Essen quasi nicht mehr vorbeikommt, damit die Patienten quasi nicht verhungern, wird eine PEG gelegt. Das ist eine Magensonde. Und das sind Übergangshilfsmittel, wenn man so möchte, damit der Mensch genug Essen und Trinken in sich hat, Nährstoffe bekommt und zu genügend Luft kommt. Und das wird dann sukzessive quasi dann abgebaut wieder. Und wenn die Muskulatur wieder da ist, wenn alles abgeschwollen ist, wird es dann wieder entfernt.
Genau, wie können wir helfen? Ja, das ist oft tatsächlich die Zeit, die die Patienten brauchen, die der Körper braucht, um, ja, dass diese Verschleimung ist, gehört zu dem Heilungsprozess eben auch dazu. Ne? Das ist die Reaktion des Körpers auf Zum einen diese Verbrennung, die Bestrahlung, ja, aber auch auf die OP, ne? Und da fragen auch immer viele, ist da irgendwie ein Mittel oder eine Übung, die das wegmacht? Natürlich kann man über, wie du sagst, Andrea, ne, versuchen, das immer wieder abzuhusten, abzuschlucken, das so ein bisschen vorantreiben, aber so dieses eine gibt es da leider nicht. Es ist wirklich die Zeit, die das braucht, um ja, da zu verheilen, um das zu verarbeiten.
Die Schleimhaut kann halt nur eins, Schleim bilden oder keinen Schleim bilden. Die kann nicht denken, ja. Und das Einzige, was die vielleicht denkt, ist, Mensch, was habt ihr da draußen eigentlich mit mir gemacht? Seid ihr des Wahnsinns, ja, was die Bestrahlung angeht, ne? Und die versucht zu schützen. Sie schützt und heilt damit. Und das braucht tatsächlich Zeit, ja. Und dann wird's auch besser.
Ja, und dann ist es ja eigentlich sogar in dem Fall gut, dass die Logopädie in eurem Fall dann erst ab der Zeit der Reha beginnt, weil vielleicht ist es bis dahin ja sogar schon ein bisschen besser geworden.
Genau.
Oh, da seid ihr euch aber gerade einig gewesen.
Ja.
Dann haben wir noch die kehlkopflosen Patienten, laryngektomiert, deshalb heißen die auch LE-Patienten. Und da ist es so, da ist der Kehlkopf ja draußen, da sieht die Anatomie anders aus, da ist die Luftzufuhr abgekoppelt von, ja, von dem anderen Bereich. Die Patienten bekommen nur noch über die Trachea Luft, also sprich nur noch über das Loch hier vorne. Und da ist dann zwischen der Luftröhre und der Speiseröhre hinten so ein kleines Röhrchen gelegt. Und dadurch, wenn ich dann einen Sprechaufsatz aufsetze, können die Patienten wieder ins Sprechen kommen. Die drücken dann den Knopf und dann können die wieder sprechen. Beziehungsweise später ist es so, da gibt's dann einen Freehands-Aufsatz. Das bedeutet, dass die Patienten dann gar nicht mehr draufdrücken müssen, sondern irgendwann so eine gute Atemtechnik haben und so wenig Schleimbildung, dass sie dann tatsächlich wieder ihre beiden Hände benutzen können und das automatisch dann schließt und öffnet beim Einatmen und die dann in Anführungszeichen wieder normaler sprechen können.
Mhm. Aber das ist ja auch ein riesiges Stück Lebensqualität, wenn man erstmal so eine Diagnose hat mit Kehlkopfentfernung, was es da jetzt eigentlich schon alles gibt und dass auch da die Möglichkeit besteht, dass es besser wird.
Ganz genau. Und wenn das nicht klappen sollte mit der Freehands, dann gibt es immer noch die Möglichkeit eines Gerätes. Das nennt sich Drutone. Es ist ein sogenannter Elektrolarynx, also ein elektrischer Kehlkopf, wenn man so möchte. Das ist so ein längliches Gerät, das man sich an den Hals hält, an irgendein Weichteil. Und wenn dann der Mund sich bewegt, wird quasi der Klang dieses Geräts über den Mund nach draußen gegeben. Das hört sich besonders an, sage ich jetzt mal so, aber es ermöglicht mir natürlich auch zu kommunizieren. Genau. Ja, und das ist für viele Patienten das A und O.
Ja. Richtig. Ja. Ihr sprecht die ganze Zeit von Übungen und von Muskeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr seid so richtig so die Fitness-Coaches für den Mundbereich. Muskeln werden aufgebaut, die Zunge ist ein großer Muskel. Ihr habt hier vom Kaumuskel gesprochen, vom Kehlkopfmuskel. Es ist schon harte Arbeit, die Muskeln in diesem Gesichtsbereich aufzubauen. Kann ich mir vorstellen. Ihr habt jetzt auch schon von ganz vielen Übungen gesprochen. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen oder vielleicht auch mit Beispielen veranschaulichen, was ihr in der logopädischen Therapie macht, wie man sich so eine Behandlung vorstellen kann? Ist das so wie bei High School Musical, mach und irgendwelche Laute und Stimmen rollen und verschiedene Laute machen? Oder wie genau geht das bei euch vor? Ihr hattet ja auch schon von der Diagnostik gesprochen. Erzählt mal ein bisschen.
Also es ist auf jeden Fall anders als in der Physiotherapie, denke ich immer, oder in der Ergotherapie. Denn in der Logopädie ist es so, also normal in der Physio ist es so, der Patient geht hin und er wird behandelt. Und gerade in dem onkologischen Bereich bei uns ist es irgendwie so, dass wir quasi die Übungen den Patienten vorstellen und der Patient guckt, bis zum nächsten Mal kommt er damit klar, ne? Also kann er damit das erreichen, was wir uns wünschen und dass er dem Schlucken näher kommt oder seinem Stimmkräftigungsziel zum Beispiel oder seinem Ausspracheziel. Und dann wird geguckt, okay, waren das die richtigen Übungen oder müssen wir es nochmal irgendwie variieren, weil die Übungen manchmal auch sehr lustig sind. Also wenn die Patienten reinkommen, dann ist es immer halt erstmal so die Frage, wie geht's ihnen denn heute? Ne? Denn ja, es ist einfach so, Stimme gleich Stimmung, wie Mara schon gesagt hat. Und wenn jetzt eben Thema ist, dass die Aussprache jetzt irgendwie schlechter geworden ist, weil, dann gehe ich auf die Aussprache ein. Wenn aber das Thema ist, ich habe mich gestern beim Essen verschluckt, was ist da passiert, dann ist es eben das Schlucken. Also da reagieren wir ehrlich gesagt sehr flexibel, was der Patient auch an diesem Tag braucht und wo der Schwerpunkt liegt.
Genau, und gegen Ende der Reha würde ich dann schon sagen, ist unser Ziel auch die Patienten, wie du auch vorhin schon sagtest, Andrea, so ein bisschen auf den Alltag vorzubereiten. Ne? Was brauchen sie jetzt, wenn sie nach Hause gehen, um weiterhin selbstständig zu üben oder was brauchen sie, um den Berufsalltag Stück für Stück wieder zu bewältigen? Ich würde auch sagen, das verändert sich so ein bisschen im Laufe der Reha.
Welche Fortschritte sind denn da realistisch über diese 3 bis 4 Wochen Reha? Kann man da verlorene Funktionen direkt wieder zurückbekommen? Oder ihr habt ja immer mal von Wellen gesprochen und von einem Jahr, dass der Zeitraum ist gefallen. Was würdet ihr einschätzen, was realistisch ist im Zeitraum der Reha?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Aber was auf jeden Fall bei den meisten Menschen klappt, ist, dass sie die korrekte Zungenruhelage schon mal einnehmen. Dadurch, also oben hinter den Zähnen, und dass dadurch das Schlucken einfach unglaublich positiv beeinflusst werden kann. Unter der Zunge sind Speicheldrüsen, die halt dann auch aktiviert werden, durch das Gehirn angetriggert, wenn die Zunge oben ist, wenn die unten ist, passiert das gar nicht. Ja. Und aufgrund dieser anatomischen und des physiologischen Wissens machen Patienten auch ganz häufig genau das Richtige. Die finden dann schon im Laufe der Zeit die Übung, ja, wo sie merken, ah Mensch, ich kann auf einmal leichter schlucken. Das kam bestimmt durch die Übung mit der Kehlkopfhebung, ne? Und dann gucken wir nochmal, wir gleichen das dann auch nochmal ab. Wie haben sie das denn gemacht? Ah ja, okay, genau sowas richtig. Oder ah, sie können nochmal das ein bisschen variieren oder da habe ich noch eine Idee zu. Und dann setzen wir möglicherweise nochmal eine andere Übung drauf. Also die Patienten werden schon, finde ich, Experten ihrer Zunge und in ihrem Gesichts- und Stimmbereich, ja.
Und was viele Patienten auch als unglaublich wertvoll empfinden, ist die große Auswahl im Speisesaal. Das haben viele ja auch zu Hause nicht, ne? Also da ja. Kocht man sich 1, 2 Dinge und man versucht die und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und in der, in der Reha dann letztendlich gibt's im Speisesaal ein ganz großes Buffet, eine große Auswahl an Speisen, die die Patienten dann wieder probieren können. Und auch wenn das erstmal nur eine kleine Menge ist oder auch in Rücksprache mit der Ernährungsberatung dann nochmal eventuell was püriert wird. Also das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil dann nochmal an der Reha, dass man sich da einfach sehr vielfältiger ausprobieren kann.
Und dann vielleicht ein bisschen Inspiration für zu Hause hat, ne? Damit man da nicht ganz wieder von vorne anfangen muss.
Ja, unsere Ernährungsberaterin, die machen das wirklich ganz toll. Die machen auch so eine Mini-Schluckdiagnostik, einen Wasserschluck zumindest, dass man dann einfach schon einschätzen kann, okay, bei Flüssigkeiten, das sind eben häufig die schwierigsten Konsistenzen erstmal, weil möglicherweise dieser Kehldeckel nicht schnell genug runtergeht und dann liegt das Wasser auf den Stimmbändern und dann muss man husten oder im blödsten Fall würgen. Und deshalb ist auch so eine Sache, wenn ich esse, müsste ich eigentlich beim Essen ruhig sein, bis ich geschluckt habe, weil sonst die Stimmlippen aufgehen und ich dann eben den Weg frei mache in die Luftröhre, sprich dann in die Lungen. Das ist einerseits eine Schutzfunktion, das Husten und Würgen, andererseits aber auch ein Zeichen, dass da irgendwas auf meine Stimmbänder gelangt ist, weil ich zu früh gesprochen habe, zum Beispiel. Wobei aber natürlich in der Gesellschaft, ne, Essen gleich Kommunikation ist. In vielen Familien ist der Wahnsinn, ja. Na klar. Und das ist dann einfach eine Phase, wo man sagen muss, okay, Meine Logopädin hat gesagt, ich muss meinen Mund halten.
Zumindest beim Kau- und Schluckvorgang.
Genau.
Und dann kann man dann ja den nächsten Happen. Langsam essen ist ja auch wieder sehr gesund. Das heißt, wenn man dann eben nicht so schlingt und währenddessen spricht, ist es dann, hat das einen Win-Win-Effekt.
Genau, kleine Bissen, das hilft schon. Manchmal den Kopf auch nach unten nehmen, hilft auch, dass der Kehldeckel länger Zeit hat, sich zu schließen. Ja.
Du hast ja vorhin schon gesagt, das wäre ja schön für manche Patienten, wenn sie, bevor sie zur Reha kommen, schon so ein bisschen Know-how hätten oder wüssten, wie ist jetzt diese Ruhelage der Zunge. Wie wichtig ist es denn früh mit der Logopädie zu beginnen? Oder gibt es da so einen optimalen Zeitpunkt, wenn ich jetzt vielleicht auch gerade Patient bin, der mitten in der Akuttherapie eines Tumors im Hals-, Kopf- oder Gesichtsbereich steckt?
Tja, also dieses früher Logopädie haben oder davor Logopädie haben, ist aus unserer logopädischen Sicht hilfreich. Ich weiß aber gar nicht, da müsste man wirklich mal die Patienten befragen, wie das für aus Patientensicht ist. Denn ich muss ja erstmal mit der Diagnose klarkommen. Und ich weiß nicht, ob ich da in dem Moment bereit bin, mir über Dinge Gedanken zu machen, die ja noch gar nicht so präsent sind, die ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Deshalb glaube ich fast, dass das nur aus logopädischer Sicht davor hilfreich ist. Also danach ist es dann halt wirklich so, dass es für uns eigentlich hilfreich ist, wenn die heftigste Phase der Entzündung durch die Bestrahlung, ne, dass die eigentlich durch ist. Weil manchmal ist es dann wirklich tatsächlich so, dass die Patienten beim Schlucken große Schmerzen haben und tatsächlich auch manchmal sogar dazu greifen müssen, dass man wirklich Schmerzmittel zu sich nimmt vor dem Essen. Ne? Das ist wirklich, ja, das ist eine blöde Phase, aber besser als gar nicht essen. Ne? Mhm. Häufig wird das anders gelöst. Manche Patienten haben eine PEC-Sonde und dann kriegen die über quasi einen Schlauch ihr Essen eingeführt. Das ist eben auch manchmal so, dass man deshalb im Alltag eingeschränkt ist sehr, weil man natürlich warten muss, bis das ganze Essen in mich reingelaufen ist und ich dann satt bin. Ne?
Das ist aber etwas Temporäres oder?
Häufig. Mhm. Also jetzt bei den onkologischen Patienten bei uns ist es wirklich häufig nur was Temporäres. Aber das ist natürlich eine harte Zeit, ne? Weil auch für die Angehörigen, Essen ist ja immer sowas, was die ganze Familie betrifft. Generell ist es so, dass wenn man diese Diagnose Krebs im HNO-Bereich bekommt, vielleicht auch in anderen Bereichen, aber eigentlich ist immer mit dieser Diagnose ist man nicht nur alleine betroffen, sondern die ganze Familie ist davon betroffen, weil das einfach was ist, was man immer jeden Tag mehrmals macht. Ne? Deshalb denke ich, ist es immer sehr wichtig, dass Patienten ihre Angehörigen darüber informieren, Mensch, wo stehe ich gerade? Also fühle ich mich als kranker Mensch, als gesund werdender Mensch oder als gesunder Mensch? Ja, weil über Dinge, die erstmal nicht sichtbar sind, auf jeden Fall auch mit aufgeklärt werden, dass man die Familie und die Angehörigen mit ins Boot nimmt. Das ist, denke ich, eine wichtige Sache.
Ich finde es richtig gut, dass du das gesagt hast oder dass du diesen Aspekt nochmal mit reingebracht hast, zu sagen, ja, aus logopädischer Sicht ist das natürlich richtig und wichtig, früh anzufangen, aber wir dürfen nicht vergessen, in welcher Situation die Patienten gerade stecken. Das ist ja das, was wir in unserem Podcast in ganz vielen Funktionseinschränkungen, in ganz vielen Bereichen schon erlebt haben, dass eigentlich ja, diese Akutphase, ich nenne sie mal die Überlebensphase ist, wo es wirklich darum geht, diesen Tumor zu bekämpfen und erst danach prasseln überhaupt diese ganzen Eindrücke auf mich ein. Erstmal, wie habe ich mich verändert? Wie hat mein Körper sich verändert? Wie haben verschiedene Funktionen sich verändert? Und vielleicht dann erst die Reha, die erste Zeit nach der Diagnosestellung ist, wo man sich darauf konzentrieren kann, wer bin ich jetzt eigentlich nach dieser Diagnose und was hat diese Diagnose und die anschließende Akuttherapie mit mir gemacht. Von daher finde ich es eigentlich schön, dass du sagst, hey, es reicht, wenn wir in der Reha damit beginnen und diese Problemchen quasi uns anschauen, wir Übungen mitgeben, diese Übungen zu Hause machen können. Auch was ihr jetzt angesprochen habt zum Thema Angehörige, ist ja ganz wichtig, Informationen, ja, zu sagen, hey, so fühle ich mich, aber vielleicht auch Unterstützung anbieten. Was glaubt ihr denn, wie können denn Angehörige, betroffene Patienten oder betroffene Familienmitglieder unterstützen in dieser Phase, wo es vielleicht noch nicht so leicht ist mit dem Schlucken, mit dem Sprechen, wo es Dinge gibt, die unangenehm sind? Was können Angehörige tun?
Also was wir ganz oft hören, ist halt, dass die Angehörigen total liebevoll kochen. Ne? Also dann, dass da wirklich nachgefragt wird, Mensch, was möchtest du denn mal ausprobieren? Ne? Dass da einfach, ja, dass da ganz viel Fürsorge in diesem Bereich tatsächlich ist.
Aber doch was ja. Schönes, ja.
Total, total, ja. Und viele Menschen, Patienten auch sagen, es ist so Wahnsinn, was sie für Erfahrungen auch mit dem Umfeld machen. Ne? Wie rücksichtsvoll manche Freunde dann sind, wo sie gar nicht mit gerechnet haben, zum Beispiel. Ja, natürlich gibt es auch in beide Richtungen, aber häufig ist es so, dass sie sagen, Wahnsinn, also die haben sich so gekümmert, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ja, die machen auch wirklich tolle Erfahrungen damit. Ja.
Die Diagnose kriegt eigentlich nicht nur der Betroffene, sondern eigentlich auch das gesamte Umfeld mit. Ne? Zwar in einem anderen Ausmaß, aber ja, die Angehörigen sind schon auch oft sehr betroffen und mitbelastet.
Weil Absolut. Der Alltag sich ändert, ne? Und ein neuer Alltag wird dann letztendlich begonnen. Ich stelle mir das immer so vor, die Patienten sind bei uns in der Reha und dann rutschen sie so los und dann landen sie irgendwann in ihrem neuen Alltag und ja, das muss sich alles auch erst wieder neu eingrooven und zwar nicht nur eben der Patient, sondern eben auch die Familie und die Angehörigen. Ne? Das ist dann anders einfach als vorher. Das hat man einfach dann, den Krebs hat man mit im Rucksack und man muss einfach gucken, wie gehe ich damit um. Ne? Muss man einfach gucken, dass der mich nicht wie ein Stein nach hinten zieht, sondern dass ich dann frohen Mutes aus der Reha komme und dann wieder mit Kraft weitergehe.
Mhm. Das hast du schön gesagt. Das habt ihr beide schön gesagt. Ich finde auch, dann können wir quasi mitnehmen für die Angehörigen, dass es schon schön ist, dann auch diese Fürsorge zu zeigen. Und ich glaube, dass die Patienten vielleicht manchmal selbst noch eine viel größere Unsicherheit haben, wenn zum Beispiel die Stimme sich verändert hat, wenn sie rau ist etc. Und einem dann aber mit vollkommener Selbstverständlichkeit oder Normalität begegnet wird und man sich trotzdem mit demjenigen genauso unterhält, wie man sich vielleicht auch vorher mit ihm unterhalten hat und auch hier vielleicht das Wort Geduld hat, wenn das Sprechen nicht mehr so schnell geht, wenn man nochmal nachfragen muss. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, wie ihr schon gesagt habt, dieser Alltag, diese Normalität auch für die Patienten zurückkommen darf, obwohl ganz normale Dinge eben nicht mehr so normal sind wie vorher.
Mhm. Häufig sind die Angehörigen natürlich auch die, die die Patienten am längsten, am engsten, am besten kennen. Mhm. Und da erlebe ich das schon so, dass ja die Patienten oft dann auch so ein bisschen auf Rückmeldung aus sind. Ne? Also die dann echt immer wieder fragen, wie findest du mein Sprechen? Wie findest du die Aussprache? Wie ist die Stimme? Also dass das auch Part der Angehörigen ist, da irgendwie den Fortschritt vielleicht aufzuzeigen oder auch zu sagen, ja, es ist anders, aber trotzdem, ne, geht es für uns voran. Mhm.
Genau, die ehrliche Rückmeldung, auch häufig über Enkel. Das ist wirklich eine Erfahrung.
Ja, stimmt.
Kinder sind ja da immer sehr ehrlich. Ne?
Das ist, stimmt, ja klar.
Ja, aber die Angehörigen, dass die ehrliche Rückmeldung geben, das hören wir, glaube ich, wirklich häufig. Ne? Da frage ich mal meine Frau, die sagt es mir knallhart. Aber das ist eben genau das, was sich die Patienten wünschen. Das verstehe ich auch. Ne? Ich brauche keinen in Watte gepackt werden. Ich möchte wissen, was hier Fakt ist. Ne? Und wenn das eben so ist, dann kann ich das auch anders annehmen.
Und diese Übungen, die ihr ja quasi mitgebt in der Reha, die kann man ja auch zu Hause weiterführen immer. Da gibt es ja kein Ende, sondern wie ihr schon gesagt habt, auch ein Jahr danach, nach der Bestrahlung, kann es ja noch Fortschritte geben. Es kann wieder zur Normalität kommen. Was würdet ihr denn so sagen? Ich sag mal jetzt mal, das ist jetzt vielleicht ganz hochgegriffen, aber wie gut stehen denn die Chancen, dass man wieder einen vergleichsweise normalen Alltag in Bezug auf Sprechen und Schlucken führen kann? Das hängt wahrscheinlich ganz stark von der Diagnose und von der Bestrahlung ab. Ich merke schon, ihr nickt. Das kann man wahrscheinlich pauschal so gar nicht beantworten, ne?
Ganz genau.
Aber das ist tatsächlich auch eine Eingangsfrage oft ja. der Patienten. Mhm. Die hätten gerne nur eine Prognose. Aber das ist so individuell, das kommt ja echt auf den Ort des Tumors an, auf die Häufigkeit oder wie oft wurde bestrahlt, ne? Wie stark ist einfach, sind die Folgen und die Einschränkungen.
Und selbst wenn es derselbe Ort wäre, dieselbe Art der Bestrahlung, dieselbe Art der Chemo, dann ja. würde trotzdem der individuelle Körper anders heilen. Also jeder Mensch ist einfach anders, deshalb kann man es überhaupt nicht vergleichen. Und ja. es gibt immer wieder Wunder und Überraschungen, wo man denkt, wow, wie kann das sein, wie schön. Ja, und das ist einfach auch da. Ja, mhm. das ist auch da, dass Patienten aus der Reihe tanzen, wo man merkt, oh krass, er schmeckt schon wieder, ne, er kann schon wieder schlucken. Also das ist, gibt es eben auch. Also es gibt auch immer diese Ausnahmen. Und wenn man diese Ausnahme ist, kann man sich freuen. Und ansonsten weiß man, hey, so wie das jetzt gerade läuft, ist auch ganz normal. Ne? Mhm. Also ich glaube einfach, das ist einfach eine Heilungskurve, die länger dauert als bei anderen.
Was würdet ihr denn gerne Menschen mitgeben, die gerade zuhören, vielleicht nicht Patienten bei euch sind, weil sie ganz woanders in Deutschland wohnen, die sich aber gerade in diesem langsamen Heilungsprozess befinden, ob das jetzt mit der Sprache, mit dem Schlucken oder mit dem Essen ist? Was könnt ihr vielleicht noch mitgeben?
Holt euch Hilfe. Holt euch das, was euer Bauch euch sagt, euer Körper euch sagt. Ich erlebe es immer wieder, dass Patienten, die eine Krebserkrankung durchlebt haben, ein unglaublich gutes Bauchgefühl entwickeln und sehr genau wissen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht so gut tut. Und in unserem Gesundheitssystem ist es einfach so, dass man heutzutage manchmal um Dinge kämpfen muss. Mhm. Also steckt nicht gleich den Kopf in den Sand, wenn da mal ein Widerspruch eingelegt werden muss, tut das. Sorgt tatsächlich für euch. Ja, es gibt Physiotherapie, Ernährungsberatung, Ergotherapie, alles Mögliche an Therapien und vor allen Dingen auch Psychotherapie, die einfach so gut helfen können, dass man, ich will nicht sagen, wieder zurückkommt, aber dass man einen neuen Alltag erleben kann, der auch wunderbar sein kann, weil man einfach Dinge anders zu schätzen weiß, dass ich schlucken kann, dass ich widersprechen kann, dass ich kommunizieren kann, mit anderen Menschen in Kontakt gehen kann. Das ist ein Riesenschatz, der so an Wert gewinnt, den Patient, der das nicht hatte, niemals erfahren wird.
Das stimmt. Und ich finde auch da noch zu ergänzen, viele erleben durch diese Krebserkrankung wirklich sich das erste Mal im Leben im Fokus. Die sagen, ich habe das die ganze Zeit, mein ganzes Leben immer nur für andere funktioniert. Und jetzt bin ich durch die Erkrankung eigentlich mal dazu gezwungen, nach mir zu gucken. Was natürlich dann letztendlich auch wieder dazu führt, dass der Alltag danach ein anderer ist. Also wie du sagst, Andreas, ist dann irgendwie doch auch ein Schatz, mal zu sehen, ich kann viel mehr nach mir gucken und habe dadurch auch einen riesen Gewinn.
Ich finde, jetzt haben wir das Thema ganz gut rund gemacht. Jetzt bin ich aber nur neugierig, weil ihr habt eben schon erzählt, ja, es gibt natürlich auch die Wunder und die positiven Überraschungen. Und normalerweise erzähle ich ja am Ende jeder Hammerstark-Folge noch eine Hammer-Story. Aber jetzt würde ich die Story gerne so ein bisschen an euch weitergeben. Gibt es irgendeinen Moment in eurem Berufsalltag oder in besonderen Patienten oder irgendwas, was euch in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, das ist ein Fortschritt, der war einfach für vielleicht für Außenstehende unscheinbar, aber es war ein riesiger Schritt und einfach hammerstark.
Also mir fallen gleich zwei ein.
Okay.
Und witzigerweise auch noch zwei Themen, die wir noch gar nicht angegangen sind. Und Nein. zwar, ja, ohne Witz, die Gesichtslähmung. Also eine Facialisparese, die hatten wir noch gar nicht. Und da war mal ein Patient gewesen, der hatte schon 2 Jahre lang mit der Gesichtslähmung eben nach seiner OP-Folge gelebt. Und jeder hat gesagt, ach, da rührt sich nichts mehr, die Muskeln können sich nicht mehr entwickeln. Und wir haben dann ja, eine logopädische Technik quasi angewendet und ihn tatsächlich angeleitet, sich selbst im Gesicht zu manipulieren und Gesichtskräftigungsmuskeltraining zu machen. Und das nennt sich PNF, auch mit Eis, dass das Gesicht tatsächlich stimuliert wird und der Nerv. Und da hat sich tatsächlich das dann so getan, dass er wieder lächeln konnte, also und zwar symmetrisch lächeln konnte. Das fand ich sehr schön. Und ein anderer Patient, nee, das war eine Patientin, die hatte Kehlkopfkrebs gehabt und hatte überhaupt keine Sprache gehabt und hat wirklich über ein Jahr lang mit niemandem sprechen können. Und wir konnten dann tatsächlich über ein Hilfsmittelerbringer sie ins Sprechen bringen tatsächlich. Und das war einfach, die hat mit Tränen in den Augen da vor uns gesessen und gesagt, ich kann wieder sprechen, oh mein Gott. Und das ist für uns natürlich auch toll. Generell ist das das Tolle an unserem Beruf, dass wir so auch in die, ja, in das Private mit eingelassen werden, ne? Dass die Patienten sich so öffnen, weil einfach Stimme und Stimmung, Persönlichkeit so zusammenhängt, dass wir ganz viele Dinge immer erzählt bekommen. Und da wissen wir, glaube ich, auch den Wert unserer Arbeit zu schätzen, weil das ist was, das kriegst du sonst nirgendwo. Also wie gehen auch Patienten mit der Krebserkrankung um? Da lernen wir auch ganz viel, schon mit schwierigen Situationen umgehen. Und es ist toll zu sehen, wie viel Kraft Krebspatienten entwickeln können und ja, was sie aus ihrer Erkrankung, auch gerade wenn die nach 1-2 Jahren als Wiederholer zu uns in die Reha zurückkommen, wie die ihr Leben dann wieder so toll gestaltet haben. Das ist einfach wunderbar zu sehen.
Oh, das ist aber wirklich, das sind schöne Geschichten. Mara, hast du auch noch eine Geschichte für uns? Die guten Geschichten hören wir immer am liebsten.
Ich habe einen Patienten in Erinnerung, der eigentlich auch mit dem Auftrag kam, wieder schlucken zu können. Und der hatte tatsächlich gar nicht mehr so viel seiner Zunge übrig. Und da haben die Ärzte eigentlich alle gesagt, dass das mal wieder funktioniert, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Und wir haben das dann echt mit dem Patienten innerhalb der Reha geschafft, dass er ganz individuell irgendwie auch sich eine Technik angeeignet hat, wirklich wieder Nahrung und Flüssigkeit nach hinten zu transportieren und das auch zu schlucken.
Toll.
Und das war irgendwie echt eine tolle Sache, weil er halt auch sagte, die Ärzte haben mir da eigentlich wenig Hoffnung gemacht, aber ich will, ne, und ich habe irgendwie echt, ich bin bereit, da irgendwie alles für zu tun und dass das dann wirklich auch funktioniert hat.
Und wir schaffen es wirklich auch ganz häufig, wenn Patienten mit einer PEC kommen, innerhalb der 3 Wochen, die wirklich von der PEC wegzubringen, ne, ins normale Essen, ja, weil die Muskulatur aufgebaut werden kann und die kommen dann nach Hause und die PEC kann gezogen werden und sage ich mal, das ist natürlich ein Wahnsinnsfortschritt dann in die Normalität beim Essen, ne, wenn ich dann wirklich wieder selber aktiv essen kann.
Absolut. Also ich muss sagen, es war die richtige Entscheidung, euch die Hammer-Stories heute erzählen zu lassen, weil so eine gute hätte ich niemals gehabt. Aber ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich habe total viel gelernt, auch das mit der Zungenlage, das vergesse ich nicht mehr. Und ja, dann bleibt mir erstmal nichts anderes zu sagen, als mich erstmal ausdrücklich bei euch zu bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war total spannend und ich glaube, für diejenigen, die von dieser besonderen Erkrankung betroffen sind oder waren, die wissen den Wert dieser Folge auch einfach zu schätzen. Und ja, von daher vielen Dank an euch beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat oder ihr weitere Themen habt, die wir unbedingt besprechen sollten, schreibt uns gerne über Instagram an @hammerstark.podcast. Da könnt ihr uns auch folgen, damit ihr keine neue Folge verpasst. Passt gut auf euch auf, macht's gut und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.